Herzlichen Dank, Emma, für das Vorlesen vom Predigttext. Okay, jetzt habt ihr nochmal schnell den Text gesehen. Und jetzt Ocean Race. Ganz schön wagemutig, was sich diese Teams zutrauen, da seit Januar. So als Zuschauer vor meinem Bildschirm, da bin ich immer wieder dabei. Und da kann ich mich auch begeistern. Aber selbst Freikarte mitzufahren, nichts für mich. So verwegen bin ich nicht. Ich kann nicht mal schwimmen. Ich brauche festen Boden unter den Beinen. Und ja, an einem schönen sonnigen Tag, in Wipplingen an der Brücke, in Schlauchboot, die Iller runter, die Donau bis nach Pfuhl, da mache ich auch mit. Aber mehr? Nein, danke. Vorsicht und Wagemut. Wie ist das bei dir? Bist du eher der vorsichtige, Risiken abwägende Typ oder eher der waghalsige Draufgänger? Bibeltext, Sturmfahrt, See Genezareth, wahrscheinlich bekannte Geschichte. Aber da geht es doch genau um Wagemut und Vorsicht, Draufgängertum und Zweifel. Wie hättest du dich verhalten? Wie Petrus oder wie die anderen 11? Alle 12 waren mit Jesus unterwegs. Alle 12 hatten bereits einige Wunder erlebt. Unmittelbar dieser Geschichte vorausgehend, wer eine Bibel dabei hat, der weiß es, Speisung der 5000. 5 Brote, 2 Fische haben alle satt gemacht, damit 12 Körbe übrig blieben. Hey, geht doch nicht. Bei diesem Jesus gibt es kein geht nicht. Kein unmöglich. Das hatten sie alle erlebt. Und genau dieser Jesus hatte ihnen jetzt im Anschluss daran gesagt, steigt ins Boot, fahrt über den See Genezareth. Und außer Petrus gab es mindestens noch 3 andere, die so wie er als Fischer auf diesem See zu Hause waren. Also genügend erfahrene Crewmember. Aber dann beginnt der Sturm. Unmöglich, was ihnen da Jesus zumutet, oder? Oder hatte Jesus das gar nicht vorher gewusst? Kennst du das? Im übertragenen Sinn hat doch jeder sein Lebensboot. Und wir sind auf dem Ozean des Lebens unterwegs, Ocean Race, aber eben nicht mit einem solchen Hightech-Boot, sondern eher fragile Nussschale, Schlauchboot. Und jeder versucht, sich möglichst gut einzurichten, abzusichern. Wir verfügen über Erfahrung, wir verfügen über Hilfsmittel und doch unser Lebensschiff gerät immer und immer wieder in Stürme. Das Leben ist voller Gefahr. Das Leben als Jesus-Nachfolger bildet keine Ausnahme. In den letzten Wochen, da haben wir alle mehr oder weniger intensiv, das miterlebt, schreckliche Meldungen. Seit einem Jahr Krieg in der Ukraine, Zerstörung, Brutalität, Erdbeben in der Türkei und Syrien, über 40.000 Tote. Politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Entwicklungen und Prognosen, die uns verunsichern, und das löst Ängste aus, berechtigte Ängste. Welche Zukunft haben wir? Welche Zukunft haben unsere Kinder, Teenager, Jugendliche? Bei aller Liebe, da bleibt so viel Unsicherheit. Last Generation. Haben wir das nicht alle auch in den letzten Wochen zigmal gehört? Könnte es auch Lost Generation heißen? Last heißt letzte Generation, Lost heißt verlorene. Wer an die menschliche Machbarkeit glaubt, der sitzt in einem löchrigen Schlauchboot. Der irrt. Wir kommen an Grenzen und wir erleben sie. Und wie sehr wünschen wir uns, dass dann am Horizont die Lösung erscheint. Dass aus dem Nichts eine Gestalt auftaucht, über das Wasser geht und alles gut wird. Nur bitte zurück zur Geschichte. Ist nicht genau das passiert? Dass einer am Horizont erscheint und er wurde gesehen. Aber da fingen 12 gestandene, mit allen Wassern gewaschene Männer an zu schreien aus Furcht. Umgehend, sobald die schrien, hat Jesus geredet. Jesus war es nie ein Anliegen, andere zu erschrecken, in Angst zu versetzen. Nein, er möchte retten. Die Frage ist nur, ob die anderen ihn erkennen. Mir ist dieser Vers im Predigttext sehr wichtig, deshalb seht ihr ihn jetzt nochmals. Jesus sprach sie sofort an. Und ich vermute jetzt mal, dass er auch schreien musste, wenn die geschrien haben. Erschreckt nicht. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Nebenbemerkung. Wer den Helfer, wer den Retter kennt, der braucht sich nicht zu fürchten. Mein erster Punkt heute Morgen, Jesus spricht. Er gibt sich durch Worte zu erkennen. Es ist nicht seine äußere Erscheinung. Es ist kein besonderes Licht, das da aufleuchtet oder von ihm ausgeht. Es sind einfache, schlichte Worte. Es geht ums Hören, nicht ums Sehen. Als erstes, erschreckt nicht. Als zweites, ich bin's. Boah, und das will ich jetzt einblenden. Ich bin's. Und als drittes, nochmals, fürchtet euch nicht. Das Entscheidende an seiner Aussage sind für mich diese zwei Worte. Ich bin's. Dem Sturm, der Angst, der Ungewissheit setzt er sein Ich bin's entgegen. Wer ist Jesus für dich? Ist er für dich dieser Ich bin's? Vielleicht sind wir verwundert, warum die Jünger das nicht sofort geblickt haben. Dass der übers Wasser läuft, Jesus ist. Hey, wer könnte das sonst? Das kann doch keiner. Nur, wie ist das, wenn wir in Schwierigkeiten stecken? Wenn die Stürme toben? Merken wir etwas von der Gegenwart des Lebendigen, des Allmächtigen? Ich behaupte, dass es doch vielfach die dunklen Stunden, die schwierigen Momente sind, in denen wir vielleicht nach einer längeren Zeit mit gewissen Anlaufschwierigkeiten Gottes Gegenwart auf besonders intensive Art und Weise erleben. Im Sturm. Seine Gegenwart. Und wie oft musste Gott erst nicht stürmen lassen, damit ich mich wieder neu auf ihn einlasse? Und könnte es nicht sein, dass auch an deinem Leben am Anfang eine massive Krise stand und du zu Gott gefunden hast? Durch oder in der Krise? Alle 12 Jünger erleben dasselbe. Alle 12 hören diese Zusage. Und einer blickt. Und dieser eine, der will es genau wissen. Und deshalb überprüft das. Er nimmt Jesu beim Wort. Er wagt es. Er antwortet, Herr, wenn du es bist, dann. Petrus fordert Jesus geradezu heraus. Petrus erlaubt sich, die Echtheit Jesu als Gottes Sohn zu testen, zu überprüfen, zu hinterfragen. Und es geht ihm nicht um einen Adrenalinkick für eine neue Extremsportart. Nein, nicht Mut zum Risiko oder Leichtsinn, sondern prüfen, überprüfen, ob er es wirklich ist. Petrus hat sich nicht einfach in die Fluten gestürzt. Er hat auf die Antwort Jesu gewartet. Und genau darauf, eben auf diesen Echtheitstest lässt Jesus sich ein. Er sagt nur ein einziges Wort. Komm. Und super, wie du das betont hast beim Predigtext vorlesen. Genau darum geht's. Komm. Einladend, gewinnend, Vertrauen erweckend. Jesus ruft. Aber jetzt nicht mehr so laut, dass er alle anderen Stimmen übertönt, sondern Vertrauen erweckend. Komm. Und Petrus wagt das Aussteigen. Er ist entschlossener, mutiger als all die anderen. Er setzt nicht nur so einen Fuß, sondern beide. Und er lässt beide Hände los. Er hält sich nur noch an diesem einen Wort fest. Komm! Das war sein Halt. Reicht ein Wort von Jesus? Vorige Woche war der Predigttext, diese Geschichte, wie Petrus diesen großen Fischzug macht. Und bevor er diesen Fischzug macht, da heißt es in diesem Text, auf dein Wort hin will ich's. Hier wiederholt er genau das Gleiche. Er steigt aus auf Jesu Wort hin. Vertrauen ist immer ein Wagnis. Und es gibt kein Leben ohne Vertrauen. Auf wen? Auf wen oder was vertraust du? Auf das Boot eigener menschlicher Sicherheiten? Auf dein eigenes Können, dein Geschick, deine Lebenserfahrung, deine Gesundheit? Auf gesetzliche Regelungen wie Krankenversicherung und Sozialversicherung und Rentenversicherung, auf privates Vermögen, was du vielleicht so im Lauf der Jahre auf die hohe Kante angelegt hast, Aktien, Grundbuch, Lebensversicherung. Dass ich nicht falsch verstanden werde. Ich bin von Herzen dankbar, in Deutschland zu leben. Und all diese Absicherungen, dieses soziale Netz genießen zu können. Und ich bin auch dankbar für alles, was ich so auf die hohe Kante legen konnte. Aber im Sturm, wenn die Wellen über dein und mein Boot hinweggehen, im Leben und im Sterben, wem vertraust du? Wem folgst du? Glauben heißt, Gottes Zusagen beim Wort nehmen. Diesem Ich Bin grenzenlos vertrauen. Zusagen Gottes. Welche kennst du? Und ich wünsche dir, dass mindestens eine jetzt gerade so in deinem Inneren abrufbereit war. Wenigstens eine. Bitte ärgere dich nie darüber, dass die Bibel so ein dickes Buch ist und dass du das vielleicht noch nie hinbekommen hast, von vorne bis hinten zu lesen. Und ich sage jetzt was Gefährliches. Du musst sie auch nicht von vorne bis hinten lesen. Aber du solltest sie bitte jeden Tag lesen. Und du solltest bitte immer und immer wieder eine Zusage entdecken. Und ich habe mir als Teenager angewöhnt, grüner Stift. Und ich markiere mir diese Verheißungen Gottes. Und wenn du jetzt fragst, Theo, wie sieht deine Bibel aus? Alle paar Jahre wechsle ich die Bibel. Das ist zu viel angemalt. Okay. Eine Zusage. Jesus erklärt, am Ende vom Matthäusevangelium, da wo auch dieser Text mit drin steht, also ganz am Ende, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Und das Ende der Welt haben wir noch nicht erreicht. Und deshalb gilt Gottes Zusage, Jesu Zusage auch heute. Ich bin da. Ich bin. Mich auf Gottes Wort einlassen, aufstehen, aussteigen, loslassen. Einen kurzen Moment, da war es doch so, ich muss jetzt dich anschauen, ja, Klaus, da war es doch so, wie wenn Petrus und Jesus face to face sich in die Augen geschaut haben. Und könnt ihr euch vorstellen, wie der Petrus gestrahlt hat? Und könnt ihr euch vorstellen, wie sich Jesus gefreut hat? Und das Wasser hat beide getragen. Und das Problem in der Geschichte war nicht Jesus. Und es war auch nicht das Wasser. Die Wellen, die waren doch vorher schon hoch. Das Problem war der andere Blickwinkel. So wie wir jetzt gerade, ich den Blickkontakt mit ihr beendet habe. Das war doch das Problem. Petrus sieht die Wellen und nicht mehr ausschließlich Jesus. Bei Petrus meldet sich der menschliche Verstand, bei Petrus meldet sich seine Berufserfahrung. Und diese Berufserfahrung, die sackt. Und er sackt ab. Wem der Boden unter den Füßen fehlt, der geht unweigerlich unter. Und das erlebt er. Und doch, gerade im Untergehen erweist sich sein riesengroßer Mut. Hat Petrus nicht versagt? Ja, komme ich gleich noch drauf. Aber zuerst, genau als er versank, da stellte er für mich den größten Mut unter Beweis. Warum? Drei Worte. Herr, rette mich! Das ist mutig. Das ist doch die wichtigste und zugleich die schwerste Bitte. Das schreit nur jemand, der mit seinem Latein am Ende ist, der seine Grenzen anerkannt hat. Und eingesteht. Petrus war sich nicht zu stolz. Wie ist das bei dir? Drei einfache Worte. Aber wie oft steht mir, vielleicht auch dir, Überheblichkeit, Arroganz, Ignoranz im Weg? Und wie oft schlagen Menschen dieses Angebot Jesu bewusst aus, ignorieren es. Eigene Schwäche eingestehen, das fällt so extrem schwer. Petrus war anders. Herr, rette mich. Und Jesus Christus streckt seine Hand aus und greif zu. Und falls du den Predigtext vor dir liegen haben solltest, in deiner Bibel oder in deinem Handy, in meiner Textversion, da steht zum zweiten Mal, sofort. Sofort. Ich behaupte, das gilt bis heute, dass wenn einer ihn anruft und schreit, Herr, rette mich, dann tut er das. Er garantiert dir und mir nicht Rettung von Krankheit. Und er garantiert mir und dir nicht Rettung aus aller menschlichen Not. Aber er garantiert dir und mir Rettung vor der ewigen Verdammnis. Petrus war ein Versager. Ich möchte das nicht beschönigen. Sein Zweifel war in diesem Augenblick doch stärker wie sein Vertrauen. Aber er ruft. Kurze Gebete sind lang genug. Und Jesus rettet. Vergesst mal für einen Augenblick Petrus. Ich erinnere an die 11 anderen. Keiner von ihnen hat Jesu Hilfe so intensiv, so besonders erlebt wie Petrus. Sie waren mehr oder weniger unbeteiligte Zuschauer. Ja, durch den Sturm hatten sie sicher auch nasse Füße. Und ich lasse offen, wer die größeren Versager waren. Darum geht's gar nicht. Es geht um etwas anderes. Alle 12, nicht nur Petrus, alle 12 bekennen, du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus rettet. Nicht nur verwegen mutige Männer wie einen Petrus, sondern auch die, die so wie ich gar nicht aufs Wasser gehen. Am Ende steht die Anbetung aller 12. Alle 12 fallen in diesem kleinen Boot vor Jesus auf den Boden. Warum? Warum erst in dieser Nacht? Das war vorher noch nie der Fall gewesen. Ihr könnt das gerne überprüfen. Da gab es diese Wunder. Aber hier, in der stürmischen Nacht, da kommt es zum Bekenntnis. Und sie beten an. Wenn jemand Gott als Schöpfer erkennt, wird er ihn bewundern. Und jetzt denkt an die, die gerade Skifahren sind. Und ich wünsche ihnen wunderschönes Wetter. Und dass sie staunen können über die Schönheit der Natur. Wenn jemand Gottes Güte entdeckt, wird er nach ihm Heimweh bekommen. Und ich wünsche dir dieses Heimweh nach Gott und seiner Güte. Aber wenn Gott jemanden rettet, dann wird es zur Anbetung kommen. Und genau das möchte ich tun.